Hallo und herzlich willkommen heute zur zweiten Folge in Hannover. Ich freue mich total, ein bisschen anders. Also wir haben ja dieses Jahr gesagt, einmal haben wir einen neuen Schwerpunkt. Wir haben quasi DoktorandInnen in ihrer Promotion, in den unterschiedlichsten Phasen ihrer Promotion auch inzwischen hier zu Gast. Anfang des Jahres war ich in Freiburg, also ganz, 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 ganz weit im Süden, von mir aus gesehen zumindest. Und dann war ich auch in Hannover. Die letzte Folge haben wir quasi mit Niklas gestaltet. Und jetzt, Amy, uns ist es nicht vergönnt, dass wir live in persona zusammensitzen, aber wir sehen uns hier heute digital. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir erzählst. Vielleicht für all diejenigen, die dieses Jahr noch nicht die Zeit hatten, in den Podcast wieder reinzuhören. Nachdem wir uns letztes Jahr sehr damit beschäftigt haben, wie MINT im Nachwuchsbereich vertreten ist, Fuß fasst, könnte man quasi sagen, was für Strategien es vielleicht auch gibt, von der Schule bis hin auch zum Master, haben wir dieses Jahr den Schwerpunkt etwas verschoben und uns wieder mehr auf Forschung fokussiert. Das heißt, wir haben hier eben, wie gesagt, PromoventInnen zu Gast, die uns etwas über ihre Forschung erzählen. Bei Niklas war es so, der stand noch ziemlich am Anfang. Also der hat uns erzählt, ja, er ist jetzt eigentlich gerade so an dem Punkt, wo er jetzt loslegen kann. Seine Erstthesen sind da und jetzt geht die Forschung erst richtig los. Jetzt haben wir mit dir, Amy, nochmal die Chance, vermute ich, einen Tick weitergehen zu dürfen. Erstmal freue ich mich total, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht magst du zu Beginn einmal sagen, wer du bist, in welchem Fachbereich du überhaupt promovierst und vielleicht auch für all unsere etwas jüngeren ZuhörerInnen da draußen, was du studiert hast. Hallo.
Hallo. Ja, danke schön. Ich freue mich, dabei zu sein und bin ganz gespannt. Das ist jetzt meine erste Podcast-Aufnahme. Zu mir, ich bin Amy und ich habe Zahnmedizin studiert und habe auch hier in Hannover studiert. Und mein Werdegang ist ein bisschen ja besonders in dem Sinne, dass ich dann doch nach dem Studium erstmal in die Forschung gegangen bin, was ich glaube bei uns vorher noch nicht vorgekommen ist. Also ich war so ein bisschen Vorreiterin auf dem Gebiet, weil nach meiner Approbation im Jahr 2019, wie wir alle wissen, gab es Corona und dann war erstmal alles anders, als man das so kannte und passte sich ganz gut, weil ich mich entschieden hatte, doch nochmal in die Forschung reinzuschnuppern, was im Studium bei uns nicht so vorkommt, weil wir doch sehr praktisch orientiert sind und viel am Patienten arbeiten. Und die Forschung da eher zweitrangig ist. Und ich dann im Anschluss mich beworben hatte auf ein Doktorandenprogramm, um da noch mal ein bisschen mehr ja mitgenommen zu werden, was wissenschaftliche Arbeit eigentlich bedeutet und auch das Arbeiten im Labor. Und dann habe ich in dem Jahr, wo Corona so richtig zugeschlagen hat, zum Glück nicht am Patienten arbeiten müssen, was auch schwierig geworden wäre wahrscheinlich, sondern habe im Labor gestanden und habe meine Versuche gemacht. Und ja, da gehen wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ja, das ist mein Hintergrund eigentlich, Zahnmedizin.
Das heißt, wir haben tatsächlich auch das erste Mal in diesem Jahr jemanden oder eine Person, die nicht aus der technischen Richtung kommt. Also die GBMT ist ja so ein bisschen die Schnittstelle zwischen auf der einen Seite Technik und auf der anderen Seite Medizin, sondern wir haben das erste Mal eine Doktorandin aus der Medizin. Du promovierst logischerweise in der Zahnmedizin.
Ja.
Das vielleicht ganz zu Anfang. Wir haben das jetzt dieses Jahr zweimal klassisch in Anführungsstrichen und einmal vielleicht mit Niklas jemand, also seine Promotionsstelle ist quasi nicht daran gekoppelt, dass er in irgendeiner Form Lehre auch leisten muss, also dass er quasi, er ist über die Uni angestellt, ja, aber er hat keinen Lehrauftrag. Die zwei, also der Doktorand und die Doktorandin in Freiburg, da würde ich sagen, war es recht klassisch. Also die haben ihren Anstellungsvertrag, die promovieren, haben aber auch Aufgaben, die sie fürs Institut irgendwo machen müssen. Wie ist es bei dir? geregelt? Also hast gesagt, du hast dich ja auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. Das heißt, dass sowohl das Thema wahrscheinlich als auch die Stelle waren von vornherein klar definiert, oder?
Mehr oder weniger. Ich würde sagen, mein persönliches Motto ist Chancen ergreifen und einfach dem Leben ja so ein bisschen offen gegenüber zu sein, ohne zu verkopft zu sein, weil es meistens doch nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Weil ursprünglich hatte ich ein eigenes Promotionsthema, was ich meiner jetzigen Chefin vorgeschlagen hatte. Und es ist leider nichts geworden, aus unterschiedlichsten Gründen. Da war ich natürlich erstmal etwas niedergeschmettert, weil ich mir das sehr gut schon erarbeitet hatte. Aber wo sich Türen schließen, öffnen sich neue. Und das ist das, was ich dann auch vorhin meinte mit Corona. Da hätte mein ursprüngliches Projekt auch gar nicht gut funktioniert, weil das mit anderen Unis in Kooperation hätte laufen müssen mit der Lehre und Umfragen. Und da das ja komplett eingeschränkt wurde, gar das Unileben, wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. Dementsprechend, ich habe eine Formulatur noch gemacht. Ich war auf den Philippinen. Ich habe dort 2 Monate behandelt in einer Klinik im mehr oder weniger im Dschungel. Und von da aus über mal weniger, mal mehr Internet habe ich dann dieses neue Thema, was dann tatsächlich auch gerade ausgeschrieben wurde von meiner jetzigen Abteilung und über das Doktorandenprogramm, was ich mir selber schon ausgeguckt hatte, als klar wurde, dass das mit meinem ersten Projekt nichts wurde, haben wir das dann relativ schnell binnen einer Woche nach meiner Rückkehr von den Philippinen vorbereitet. Ich habe mich bei dem Doktorandenprogramm beworben. Und so kam es dann, dass ich mich mit dem neuen Projekt dann da beworben habe. Ja, und dann ging es los und ein Jahr lang war intensive Forschung angesagt. Aber jetzt muss ich sagen, das war nur das erste Jahr, wo ich mich intensiv mit der Forschung beschäftigt habe, weil dieses strukturierte Doktorandenprogramm auf ein Jahr ausgelegt ist. Für Humanmedizinstudierende ist es so, dass die auch ihr Studium dafür unterbrechen können. Das ist in der Zahnmedizin schwieriger, weil wir sehr verschult sind vom Studienaufbau. Und dadurch, dass wir in den letzten 2 Jahren des Studiums nur behandeln, quasi Patienten behandeln, kann man da schlecht aussetzen, weil man doch Behandlungsabläufe hat, die sich über mehrere Wochen oder Monate ziehen und man da schlecht, ja, dann den Wiedereinstieg finden würde, weswegen das sehr wenige machen und ich das dann auch nach dem Studium gemacht habe. Und nach diesem ein Jahr Forschung ist es für mich weitergegangen als Clinician Scientist Stelle. Das bedeutet, dass man sowohl in der Forschung als auch in der Behandlung tätig ist und natürlich an der Uniklinik auch in der Lehre. Das heißt, ich habe 3 Felder sozusagen, in denen ich arbeite. Ich habe meine eigene Forschung. Ich bin in einem Sonderforschungsbereich integriert. Ich habe meine eigenen Patienten, ich bin in einer Spezialsprechstunde eingebunden und ich habe aktuell 18 Studenten, die ich betreue in klinischen, praktischen Kursen, wo die Studenten selber Patienten behandeln. Ja, das ist mein aktuelles Leben. Also ich mache alles ein bisschen und meine Promotion findet auch statt im Rahmen meiner Forschung und ist an den Sonderforschungsbereich mit angegliedert. Genau.
Klingt auf jeden Fall super umfangreich. Wie viele Promotionen? Also ich finde, das ist grundsätzlich was, wenn man erstmal sagt, ja, ich entscheide mich nach dem Studium für die Forschung, dann klingt es erstmal so wie für viele eine Erfüllung, toll, 24/7 Labor oder wie auch immer, aber am Ende des Tages ist es ein Bruchteil dessen, sondern man hat halt eben noch ganz viele andere Aufgaben, mindestens auch irgendwie immer mal wieder Präsentationen, Konferenzen, wie gesagt, Institutsaufgaben, bei dir auch noch der PatientInnenkontakt. Aber ein Schritt zurück, weil das ist mir gerade aufgefallen. Wir haben hier jetzt häufig ja eben 3 DoktorandInnen gehabt, die quasi Bachelor-Master studieren, sich dann entweder auf eine Promotionsstelle beworben haben oder angesprochen worden sind und dann so Pi mal Daumen um die 4 Jahre, meist ein Tick länger, promovieren mit einer Paper-Veröffentlichung. Jetzt hast du es schon gesagt, du hattest ein intensives Forschungsjahr und jetzt ist es quasi aufgeteilt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist schon auch anders und was ich auch interessant fand, du hast ja gesagt, es ist gar nicht unbedingt so üblich gewesen, nach der Zahnmedizin zu promovieren. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, wie können wir uns die Promotion bei dir vorstellen? Also wie ist die aufgebaut und wo stehst du vielleicht auch gerade in deiner Promotion?
Ja, also es ist schon üblich, dass promoviert wird, aber nicht so, wie ich es gemacht habe.
Aha.
Das war so ein bisschen unkonventionell vielleicht, weil die meisten doch nach dem Staatsexamen, was bei uns ja der Abschluss ist, zu der Zeit, wo ich studiert habe, gab es ja noch dieses klassische Vorphysikum, Physikum und dann Staatsexamen. Da wurde die Approbationsordnung jetzt geändert, aber das Staatsexamen ist unser Abschluss und wir haben vorher ja keine Bachelor- und keine Masterarbeit geschrieben, weswegen die Promotion dann sozusagen die erste große wissenschaftliche Arbeit ist. Und zumindest ja nach der Schulzeit, wo man mal eine Hausarbeit und eine Seminararbeit geschrieben hat. Und bei den meisten wäre es so, dass die das parallel zum Arbeiten schreiben oder schon vielleicht während des Studiums anfangen. Das machen aber nicht alle. Also das kann ich jetzt aus meinem Semester sagen. Es sind, ich würde sagen, die Hälfte, die promovieren oder promoviert haben. Die andere Hälfte sagt, es reicht auch, dass ich mein Staatsexamen habe. Ich konzentriere mich auf das praktische Arbeiten. Die Promotion bringt mir zwar einen Titel, aber das macht mich zu keinem besseren Arzt, was durchaus der Fall ist. Also es ist wissenschaftliches Arbeiten, es sagt ja nichts darüber aus, wie man an Patienten dann behandelt und lassen deswegen die Promotion. Aber für mich war es doch wichtig, doch das wissenschaftliche Arbeiten auch nochmal kennenzulernen. Und deswegen habe ich mich für eine experimentelle Doktorarbeit entschieden, wo man ja auch unterscheiden muss. Ist es eine Doktorarbeit, die sehr, sehr zeitaufwendig ist? Da habe ich immer gehört, ja, wenn man jetzt auch noch Experimente macht oder vielleicht auch noch eine klinische Studie mit Patienten, das zieht sich in die Länge, weil das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Oder macht man eine Doktorarbeit, die eher ein bisschen kleiner angesiedelt ist, wo vielleicht das Thema schon, ja, groß ausgeschlachtet ist und es geht jetzt noch um die Auswertung von Daten und dann schreibt man darüber eine Doktorarbeit. Es gibt ja von bis, gibt ja alles. Und da war mir schon von Anfang an klar, wenn ich mich auf eine experimentelle Doktorarbeit einlasse, dann wird es wahrscheinlich auch seine Zeit dauern, weil die Dinge doch nochmal anders laufen oder sich anders entwickeln oder man nochmal mehr machen muss oder es einfach nochmal machen muss, weil was nicht geklappt hat. Deswegen haben, glaube ich, auch viele keine experimentelle Doktorarbeit angefangen, weil es parallel zum Arbeiten schwierig geworden wäre.
Aha.
Wenn man in die Praxis geht und nicht an der Uniklinik bleibt, was die wenigsten sind, weil natürlich es nicht viele Stellen gibt und dann immer natürlich geschaut werden muss, ob überhaupt Stellen da sind. Vielleicht sind es ein oder zwei so pro Jahr, die neu besetzt werden. Dann ist es schwieriger, eine Doktorarbeit zu machen. Das ist einfach so. Und viele haben deswegen auch schon während des Studiums angefangen. Also meine beste Freundin hat das gemacht. Die hat im Studium schon sehr, sehr viel für ihre Doktorarbeit gemacht. Ich habe das gesehen und habe gesagt, nee, für mich ist es nichts. Das mache ich, wenn dann danach, weil ich mich voll aufs Studium konzentrieren wollte und nicht riskieren wollte, dass ich da, weil es schon eh sehr zeitintensiv war, dann noch mehr Zeit irgendwie investiere und gar nicht mehr schlafe. Also es war für mich keine Option. Ich habe direkt gesagt, ich mache es, wenn dann danach. Aber es gibt einige, die schon während des Studiums anfangen und dann parallel Experimente machen, an extrahierten Zähnen irgendwas auswerten, Mikro-CTs machen. Also es gibt schon während des Studiums welche, die da gestartet haben, aber zu denen zähle ich nicht. Genau, also es ist nicht so, dass man gar nicht häufig promoviert in der Zahnmedizin, aber es ist schon schwieriger.
Aha.
Es ist in der Medizin, finde ich, generell etwas schwieriger, weil man eben, es gibt nicht die klassischen Uni-Stellen, wie es jetzt an der, also bei uns in Hannover ja der Leibniz-Uni gibt, wo man als Doktorand dann eben auch noch die klassischen Aufgaben hat, die du eben erwähnt hast. Das gibt's in der Medizin so nicht, weil wenn man angestellt ist, dann arbeitet man meistens Vollzeit und es bleibt sehr wenig Zeit übrig, dann noch ins Labor zu gehen. Das ist leider einfach das Problem. Und ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht.
Ja.
Deswegen hatte ich das anfangs schon erwähnt.
Nehmen uns einmal mit in dein Thema. Du hast ja, wie gesagt, du hast am Anfang ja gesagt, du hast ein Jahr intensiv geforscht.
Mhm, genau. Wir steigen mal von vorne ein. Also ich bin Zahnärztin. Ich arbeite in der Prothetik. Das bedeutet, wir kümmern uns primär um Zahnersatz. Wir unterteilen das in der Zahnmedizin in unterschiedliche Bereiche, und zwar einmal die Zahnerhaltung, wie der Name schon sagt, alles, was ein Zahn eben erhalten kann. Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Teilkronen zum Beispiel auch. Und die Prothetik, das sind so die zwei groben. Die Prothetik dann für alles, was Zahnersatz bedeutet, Kronen, Brücken, Zahnprothesen, aber eben auch die Versorgung von Implantaten. Und dentale Implantate werden bei uns in der Klinik zumindest von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gesetzt. Das ist dann wiederum ein weiterer, also eine weitere Unterteilung. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Oralchirurgie fällt so ein bisschen bei uns in ein, ja, in eine Abteilung. Und dann gibt's noch die Kieferorthopädie. Also das sind unsere vier Abteilungen, die wir an der Uniklinik haben. Und bei uns läuft es so, dass die Implantate, wie gesagt, in der Chirurgie gesetzt werden, weil man dafür auch eine weitere Ausbildung braucht. Also ich darf es gar nicht. Ich müsste dafür noch eine Weiterbildung machen, die ich nicht habe. Aber die Versorgung der Implantate findet dann bei uns statt. Also wenn ein Patient beispielsweise keine Zähne mehr hat und sagt, Totalprothesen, das kommt für ihn nicht in Frage, dann müsste man es mit Implantaten noch unterstützen, dass er vielleicht festsitzenden Zahnersatz wieder hat. Die Planung machen wir. Also die Prothetik macht die komplette Planung. Die Implantate werden gesetzt von der Chirurgie und wir bauen Zahnersatz drauf. Ob Brücken, Kronen oder Prothesen, die da drüber greifen. Und diese Implantate, die haben wir jetzt schon seit etlichen Jahrzehnten, dass es die auf dem Markt gibt, und es wird auch immer mehr. Aber dadurch, dass es jetzt ja auch schon ein paar Jahre Patienten mit Implantaten gibt, sieht man über den zeitlichen Verlauf, was halt für Komplikationen entstehen können. Unter anderem auch Infektionen an Implantaten. Das heißt, auch wie ein normaler Zahn kann ein Implantat sich entzünden. Zwar bekommt das natürlich keine Karies, aber der Zahnhalteapparat wie beim normalen Zahn ist beim Implantat eben dieser Fremdkörperimplantat, der auch von den Bakterien natürlich besetzt wird, die im Mund einfach leben und die dann eine Entzündung um das Implantat herum hervorrufen können. Und das nennt man Peri-Implantitis. Und das ist ein Forschungsthema, was wir bei uns in der Abteilung als Hauptfokus mit haben, auch mit in der Wissenschaft, also in dem Sonderforschungsbereich, den wir aktuell haben, den meine Chefin leitet. Da geht es um die Entwicklung sogenannter smarter Implantate, also Implantate, die beispielsweise schon früh anzeigen, wenn sie entzündet sind, dass man früher handeln kann. Und das Ganze lässt sich auch auf die anderen Implantate im Körper übertragen. So viel ein bisschen zum Hintergrund. Und diese entzündeten Implantate sind ein großes Problem, weil man es relativ schlecht behandeln kann. Die Immunantwort Implantat ist schwächer als am natürlichen Zahn. Und man läuft so ein bisschen der Entzündung hinterher. Und die Forschung, ja, versucht jetzt zu verstehen, okay, was sind die Hintergründe da? Wie sind diese Bakterien, Biofilme, wie wir sie nennen, die die Entzündung auslösen? Wie sind die überhaupt zusammengesetzt? Wie unterhalten sich die Bakterien untereinander? Wann ist eine Entzündung besonders schlimm und wann weniger schlimm? Also man versucht sozusagen, die mikrobiellen Hintergründe da zu verstehen. Also wir verstehen sie zwar schon ganz gut, aber es geht bis in die RNA-Analysen, und das ist schon sehr, sehr speziell. Und mein Fokus ist, weil ich ja am Patienten wirklich auch arbeite und auch diese Spezialsprechstunde leite, wo es um Peri-Implantitis geht, um die Behandlung von infizierten Implantaten, beschäftigt sich mein Doktorarbeitsthema auch damit. Und zwar nochmal mit einem zusätzlichen Thema, was jetzt obendrauf noch kommt, mit den antimikrobiellen Resistenzen.
Aha.
Das heißt, Antibiotikaresistenzen kennen wir alle, ist ein Problem in jedem medizinischen Fachgebiet. Also wann immer wir krank sind und Antibiotika benötigen, weil es eine bakterielle Infektion ist, und in den besten Fällen hilft das Antibiotikum auch, gibt es leider die Fälle, wo resistente Erreger da sind, die halt einfach sich nicht abtöten lassen. Also kein Antibiotikum, was es so auf dem Markt gibt, hilft mehr. Dann sprechen wir davon, dass der Bakterienstamm resistent ist. Und da kann man sich vorstellen, dass das ein Problem ist. Und bei uns gibt es ja die Biofilme, also das, wo viele verschiedene Bakterien im Mund zusammen wir nennen es auch Plug, sitzen. Und dieser Biofilm schützt natürlich zusätzlich nochmal die Bakterien davor, dass ein Antibiotikum da überhaupt rankommt. Bei meiner Forschung geht es jetzt darum, dass wir gucken, welche Antibiotika, die wir so in der Zahnmedizin benutzen, helfen. Also wir nehmen einen Biofilm von Implantaten von dem Patienten, streichen die aus auf so Agarplatten und testen verschiedene Antibiotika und schauen, reagieren diese Biofilme, die Bakterien in dem Biofilm, lassen die sich abtöten oder nicht. Und das Ganze, das ist jetzt kurz zusammengefasst, lässt sich natürlich noch auf einen sehr, sehr großen, also lässt sich sehr, sehr groß nochmal ausbreiten, wenn man jetzt deutschlandweit beispielsweise gucken würde, was für Bakterien haben die Menschen im Mund, sind da Bakterien dabei, die resistent sind, was für eine Auswirkung hat das beispielsweise, wenn wir die im Mund haben, die eigentlich nicht im Mund sein sollten, und das Ganze übertragen noch aufs Implantat.
Aha.
Und dann haben wir entdeckt, in meinen Forschungen, als wir uns das angeschaut haben und die Proben genommen haben von dem Patienten, haben wir eine große Bandbreite an Antibiotika, die so verwendet werden in der Klinik, getestet und haben festgestellt, ja, es sind in diesem Biofilm auf den Implantaten, die wir genommen haben, tatsächlich Bakterien drin, die da an sich nicht hingehören. Also wir wissen, welche Bakterien wir ungefähr im Mund haben. Wir kennen sie nicht alle. Manche Bakterien sind einfach noch gar nicht identifiziert, aber wir wissen eigentlich schon ganz gut, was sich da so tummelt. Und man kann das auch analysieren, so einen ganzen Biofilm, und dann sieht man, was da so drin ist. Aber manche Bakterien, die haben da eigentlich nichts zu suchen. Das sind keine typischen oralen Mundbakterien, das sind Bakterien beispielsweise, die kommen im Darm vor. Und die sind dann ein Problem, weil die sind meistens die, die resistent sind. Zum Beispiel kennt man häufig Escherichia coli. Das ist ja so ein schöner Darmkeim und den haben wir leider teilweise auch in diesem Biofilm aus dem Mund gefunden. Und die sind häufig resistent. Es gibt von der WHO eine Liste an Stämmen, die häufig resistent sind. Die nennen sich Escape Strains. Und da gehört Escherichia coli dazu und beispielsweise auch ein Enterobacter. Den haben wir auch gefunden. Und nicht nur, dass wir dann gesehen haben, die sind resistent, das wussten wir vorher schon, sondern wir haben auch gesehen, dass dieses eine Bakterium nicht nur sich selbst vor dem Antibiotikum geschützt hat und dann trotzdem gewachsen ist auf der Agarplatte, sondern auch noch die Bakterien um sich herum. Das übersteigt so ein bisschen das, was wir sonst immer annehmen, dass das eine Bakterium dann resistent ist. Aber das Problem, was wir im Biofilm haben, ist, da ist nicht nur ein Bakterium. Wir haben sehr selten Monoinfektionen. Wir haben sehr häufig Infektionen, die tatsächlich mit Biofilm zusammenhängen. Und dann ist es ein Problem, wenn ein Bakterium resistent ist und dafür sorgt, dass auch die anderen Bakterien, die wir haben, nicht abgetötet werden, wenn wir ein Antibiotikum bekommen. Und das ist ein Phänomen, das wurde zwar schon beschrieben, auch in der Literatur, aber es ist noch nicht so wirklich groß aufgearbeitet worden. Und das haben wir dann näher untersucht. Und dieses Phänomen nennt sich Cross-Protection. Das heißt, dass die resistenten Keime übergreifend auf Bakterien in der Umgebung, der näheren Umgebung, auch noch mit beschützen, dadurch, dass sie ein Enzym einfach freisetzen, was das Antibiotikum zerstört. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, um das Ganze mal zu beschreiben. Man geht natürlich in die Tiefe und muss das erstmal so ein bisschen runterbrechen, womit man sich da beschäftigt. Aber ja, damit habe ich mich jetzt in den letzten Jahren beschäftigt.
Super spannend. Lustigerweise hatte ich in einem anderen Podcast-Format, also auch gar nicht hier in diesem Podcast-Format, eine Doktorandin, die sich ebenfalls mit Antibiotikaresistenzen beschäftigt. Und ja. Quasi auch, sie hat das beschrieben, dass sie die Pfeile im Köcher eines Bakteriums untersucht und welche gehen quasi in den Konflikt miteinander, also Bakterien untereinander, welche aber auch nicht, und wie kann man, wenn man diese Erkenntnisse hat, das füreinander manipulieren sozusagen, dass man Antibiotika, also dass man Bakterien nicht per se bekämpft, sondern ihre Eigenschaften vielleicht manipulieren kann, in Anführungsstrichen, und diese Erkenntnisse halt füreinander gewinnen kann. Und in dem Zuge, aber das wissen wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, hat sie auch nochmal unterschieden, dass es natürlich einmal Bakterien gibt, die überhaupt nicht schlimm sind und wir sogar benötigen, damit alles ja. gut ist.
Ja.
Und dann gibt es eben Bakterien, die uns ganz gezielt schaden und wo man eben dann mit Medikamenten irgendwie versucht, gegen anzukommen. Daran musste ich gerade genau. kurz denken. Aber genau, ja. du hast sehr, sehr, sehr gut und super ausführlich erklärt, was total schön ist. Jetzt muss ich nur einmal von hinten einmal kurz meine ganzen Fragen ja. sortieren. Und ich ja. glaube, wir machen ja. das mal so in so einem Short Wrap-up.
Ja.
Also du hast einmal ganz am Anfang von ganzheitlichen Prothesen gesprochen. Mhm. Ich hatte sofort umgangssprachlich so ein Gebiss vor Augen. Mhm. Das ist es wahrscheinlich auch, was du meintest, mhm. oder? Dass man dann, wenn man eine Gesamtprothese hat, mhm. etwas hat, was man raus und wieder ja. reinnehmen kann.
Genau,
richtig?
Das Klassische, was man so kennt, was neben dem Bett im Glas steht, ja.
Dann hast du ja aber gesagt, ihr guckt euch eher Implantate an. Ich hatte in der Schule ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis.
Ja.
Ich bin dann zweimal umgefallen bei einer Wurzelbehandlung und wurde in die Zahntechnik verdonnert. Aber dadurch weiß ich, dass es diese Metall-Inlays gibt.
Die im Knochen eingebracht werden, meinst du?
Ja, genau, die werden ja so richtig verbohrt.
Genau.
Und dann darauf kommt quasi
die Krone.
Die Brücke.
Oder,
Krone.
Ja, genau, so ist es.
Und da ist quasi euer Ziel für die Zukunft, ein smartes System zu entwickeln, also innerhalb eures Forschungsteams, wenn ich das alles richtig verstanden habe, habt ihr eine große Forschungsgruppe mit auch unterschiedlichen, also wenn es ein Sonderforschungsbereich ist, das werden alle unsere ZuhörerInnen wissen, dann verbindet das unterschiedliche Fachbereiche, die gemeinschaftlich, wahrscheinlich habt ihr irgendwie den technischen Bereich, den medizinischen Bereich, Mikrobiologie hast du jetzt auch angesprochen, die irgendwie zu verschiedenen Themen gucken. Und du hast ja auch gesagt, wir gucken uns nicht nur Implantate im Mund an, sondern wir haben da einen etwas größeren Blick, weil wir grundsätzlich über smarte Lösungen für Implantate im Körper nachdenken.
Genau.
Das heißt, jetzt weit gesponnen, stelle ich mir gerade ein digitales Warnsystem vor, was über Sensoren detektieren kann, hier entwickelt sich was, was sich hier nicht entwickeln sollte. Das Implantat kann erkennen, Entzündungssymptome, Werte steigen und im Idealfall wird es mir auf meine Smartwatch, mein Telefon oder Minimum die Geräte meiner behandelnden ÄrztInnen ausgespielt und man kann zeitnah reagieren. Das ist die Vision.
Ja, ob das jetzt so ist, dass man das auf sein Handy bekommt, das wage ich zu bezweifeln, weil die Umsetzung wäre relativ schwierig. Aber so, dass zumindest die behandelnde Zahnärztin, der behandelnde Zahnarzt das auslesen könnte. Und nicht, also es wäre auch schwierig mit so Gesundheitsdaten und dem Handy und. Ich glaube, das vielleicht kommen wir auch noch mal irgendwann an den Punkt, aber primär ist es so gedacht, dass entweder das Implantat selbst reagiert auf beispielsweise einen Umschwung von einem normalen Gleichgewicht, so wie wir es eigentlich haben wollen, zwischen guten und bösen Bakterien, sage ich jetzt mal, oder einem Schwung zu, jetzt wird es hier pathologisch und jetzt entwickelt sich eine Entzündung. Das sieht man als Zahnärztin relativ spät. Man würde diesen Umschwung sehr spät erst mitbekommen, weil die Anzeichen eher sehr subtil sind und die klinischen Anzeichen eher spät auftreten. Und deswegen wäre es toll, wenn Implantate selber durch, also wir nennen das Detektion, also durch beispielsweise pH-Wertmessung an der Implantatoberfläche schon eine Freisetzung von beispielsweise einem Antibiotikum aus der Implantatoberfläche automatisch stattfinden würde, um diese initiale Infektion direkt zu bekämpfen an dem Ort des Geschehens. Weil es ist ja so, Patienten gehen bestenfalls regelmäßig zwar einmal zur Kontrolle, aber manchmal halt auch nicht. Also es gibt auch Fälle, wo dann vielleicht mal 2 Jahre Abstand liegen zwischen Kontrollen. Eine Entzündung am Implantat verläuft meistens still, das merkt man nicht. Man merkt da keinen Schmerz. Es ist eher so in den wenigsten Fällen, dass Patienten kommen und sagen, das Implantat tut mir weh. Und wenn sie dann da sind und man einmal kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, dann ist es meistens schon zu spät. Weil man sieht ja nicht jede Woche den Patienten, guckt sich das Implantat und sagt, ja, super. Also meistens ist es eher schon zu spät, wenn man es dann sieht. Und es wäre toll, wenn das Implantat selbst dann von der Oberfläche beispielsweise schon Substanzen freisetzen würde, um das initial zu bekämpfen. Oder dass man auch über Pumpsysteme, auch das wird gerade entwickelt, dass man über das Implantat, was dann im Knochen sitzt, beispielsweise Medikamente über so Mini-Poren auch nach unten in die Tasche, da wo die Infektion sitzt, reinpumpen kann. Also es gibt verschiedene Mechanismen, wie man das dann gestalten kann, dass die erstens die Implantate reagieren und dass man als Behandlerin dann auch nochmal bessere Möglichkeiten hat, da ja, beispielsweise Medikamente an den Ort des Geschehens zu bekommen. Und auch noch Detektionsmöglichkeiten, die man in der Zahnarztpraxis umsetzen kann. Mit Messungen, wo man dann direkt weiß, ist das Implantat, geht es dem gut oder geht es dem nicht gut. Und diese Erkenntnisse von den Dentalimplantaten, so wie du es beschrieben hast, die sitzen ja wie so eine Schraube im Kieferknochen drin, lassen sich übertragen auch auf andere Implantate im Körper, beispielsweise Knie- oder Hüftimplantate, teilweise auch Cochlea-Implantate. Also diese ganzen Implantattypen sind auch im Sonderforschungsbereich mit beteiligt. Und deswegen ist es gut, du sagst es ganz richtig, man hat verschiedene Fachbereiche, die dann zusammenarbeiten, auch zum Beispiel die Ingenieure, die das dann ja mit den Materialien entwickeln und die Kliniker, die dann auch ins Gespräch kommen und sagen, das und das ist umsetzbar und man schaut, was geht und die Chemiker, die dann Oberflächen entwickeln und es ist so eine schöne Zusammenarbeit, wo man dann schauen kann, wo kann es mal hingehen und wo können wir dann die Verlustrate von Implantaten verringern, weil leider gehen tatsächlich viele Implantate nach einer Zeit verloren, wenn sie zu stark entzündet sind. Und gerade im dentalen Bereich haben wir den Durchtritt vom Knochen direkt in die Mundhöhle. Und das heißt, wir haben eine Verbindung von Bakterien, von einem sehr dreckigen Ort, muss man eigentlich sagen, wenn man mal schaut, was da so im Mund sich so alles tummelt. Das kann alles sich am Implantat entlanghangeln, theoretisch direkt in den Knochen. Das haben wir sonst nirgendwo im Körper. Das haben wir nur im Mund. Dass Zähne direkt aus dem Knochen ja in die Mundhöhle ragen und das Implantat dementsprechend auch. Und deswegen haben wir da eine besondere Situation.
Verstehe. Jetzt habe ich gleich drei weitere Fragen in meiner Fragenkette. Also machen wir mal so weiter. Ich habe mich noch gefragt, du hast jetzt gerade das schon so ein bisschen angeteasert. Du hast ja erzählt, dass eben viele Implantate wie so eine Art, ja, nicht Ablaufdatum haben, aber dass es jetzt einfach schon eine gewisse Zeit gibt, wo Menschen mit Implantaten umherlaufen und man dann vermehrt feststellt, dass eben auch Entzündungen dort stattfinden. Was mir gar nicht so bewusst war, weil ich dachte irgendwie, klar, es ist an Nerven gekoppelt, dass ich Schmerz empfinde. Die liegen am Zahn, heißt, wenn der Zahn nicht mehr da ist, wird das Implantat mir nicht anzeigen, hier, hallo, hier tut was weh. Das ist natürlich, das leuchtet mir ein. Ich habe mich jetzt gefragt, kann man das irgendwie feststellen? Sind das eher ältere Leute, bei denen das auftritt, weil da ohnehin vielleicht der Körper Schwierigkeiten hat, nach und nach, ja, das, also viele ältere Leute haben ja dann eher das eine oder das andere Gebrechen. Dann habe ich aber auf der anderen Seite drüber gegrübelt, Zähne verlieren die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Gründen. Also nicht jede Person verliert einen Zahn, weil da eine schlechte Mundhygiene stattfindet. Es kann auch ein Unfall sein oder was auch immer. Und hat es dann etwas damit zu tun? Kann man sagen, so Pi mal Daumen, so ein Implantat, wir würden jetzt sagen, durchschnittlich 10 bis 20 Jahre hat man damit Ruhe, aber dann, ja, dann wird es schwierig. Ich kenne es nämlich vom Knie wiederum, dass man da sagt, wir versuchen mal so lange wie möglich ohne extern sozusagen zu operieren und hoffen, dass es klappt, weil höchstwahrscheinlich müsste man relativ schnell oder wird das dann darauf hinauslaufen, dass man 2, 3 Mal im Leben nochmal operiert werden muss am Knie oder auch an der Hüfte, weil dann das Implantat erneuert werden muss. Also vielleicht habe ich mir das auch falsch gemerkt und du wirst mir das gleich sagen, aber mein Mann hatte letztes Jahr eine schwere Knieverletzung und da war das nämlich auch Thema. Gott sei Dank brauchte er da quasi kein Implantat am Ende, aber da war das auch Thema, dass ihm davon stark abgeraten worden ist. Das heißt, mich würde so ein bisschen interessieren, ob man da schon absehen kann, ja, die Implantate werden ab einem gewissen Tag X anfälliger dafür, oder kann man das gar nicht so genau sagen. Und es ist einfach ein Phänomen, was halt passiert, weil, wie du schon gesagt hast, der Mund ein sehr ja, dreckiger Ort, unhygienischer Ort ist. Da passiert halt einfach viel.
Ja, schwer. Es ist schwer zu sagen. Und deswegen ist die Forschung auch so interessant, weil ich die Patienten selber sehe und mich manchmal auch frage, wie kann das jetzt sein? Wieso ist das jetzt so? Und da gibt es nicht nur den einen Faktor, der mit reinspielt. Also Alter hat schon einen Einfluss, ja. Aber auch, es sind nicht nur äußere Faktoren, sondern es sind auch die Host Factors, also das, was der Patient mitbringt. Also Immunantwort, generelle Verfassung des Patienten, Vorerkrankungen. Da haben wir ganz, ganz viele Faktoren, die wir gar nicht messen können. Außer, dass man vielleicht sagt, der Patient hat eine Immunsuppression, da wissen wir, dass die Immunantwort schlechter ist. Aber ganz oft sind es Faktoren, die sind nicht greifbar. Wir suchen immer irgendwas, was greifbar ist, wo wir sagen, okay, der Grund ist, der Patient ist schon, weiß ich nicht, 85, da ist es normal, da ist ein gewisser Verschleiß da, da ist vielleicht die Mundhygiene auch nicht mehr so gut, weil man nicht mehr gut das putzen kann oder da nicht mehr hinkommt, es nicht mehr gut sehen kann, die Händigkeit nicht mehr so da ist. Das sind Faktoren, die sind greifbar. Ne? Dann hat man eine Erklärung, da ist viel Plaque, da ist viel Biofilm. Wir sehen, dass das nicht in Ordnung ist. Dann weiß man, okay, wenn es dem Implantat schlecht geht, liegt es wahrscheinlich daran. Es gibt aber auch andere Implantate, wo man meint, es ist alles in Ordnung. Es sieht zumindest erstmal danach aus. Patienten sind vielleicht auch noch gar nicht so alt, weil durch einen Unfall sind Zähne verloren gegangen, mussten dann ersetzt werden. Da weiß man nicht genau, woran liegt es jetzt. Und warum ist jetzt hier diese Entzündung da, obwohl wir eigentlich eine sehr gute Mundhygiene haben. Also Plaque ist der eine Hauptfaktor, muss man wirklich sagen. Wenn die Mundhygiene nicht gut ist, dann plane ich keine Implantate bei Patienten. Das mache ich aus Prinzip nicht, weil dann ist es quasi schon ja vorprogrammiert, dass es den Implantaten auch mal nicht gut geht und dann können wir es auch lassen. Aber es gibt auch Fälle, da weiß man es nicht genau und da sind wir jetzt dran, eben diese Gründe zu erforschen. Was spielt denn da noch eine Rolle? Warum entzünden sich denn Implantate noch? Was sind denn die Zusammensetzung der Biofilme? Die haben wir sowieso immer, ne? Auch wenn wir sie nicht sehen, die sind einfach da. Bildet sich binnen Sekunden nach dem Zähneputzen neu und wir können es gar nicht ändern. Liegt es vielleicht an den Zusammensetzungen der Biofilme? Und das wissen wir, dass es das tut. Nur das muss man natürlich mikrobiologisch untersuchen, um das zu wissen. Und welche Bakterien haben wir da überhaupt genau? Und was kann man denn dagegen tun, wenn sie da sind? Also das sind so diese Faktoren, wo ich meinte, man kann es nicht so ganz greifen. Da müsste man wirklich tiefgründige Analysen durchführen, auch nochmal zu schauen, was ist denn mit dem Wirt, also quasi dem Patienten an sich, bringt der vielleicht einfach schwierige Grundvoraussetzungen mit, ist da noch irgendeine Vorerkrankung, die wir nicht kennen, ist da vielleicht deshalb die Immunantwort geschwächt, gibt es da irgendwelche Vitaminmängel, also es geht von bis, ne, das ist eine ganz breite Palette, was auch alles irgendwie sich gegenseitig wiederum beeinflusst, das ist ein bisschen komplex. Aber Alter spielt eine Rolle, ja. Andererseits gibt es auch Patienten, wo man sich manchmal fragt, wie kann das so lange so gut gehen? Es ist alles nicht gut geputzt und trotzdem haben wir anscheinend keine Entzündung an den Implantaten. Da haben wir vielleicht wirklich eine super gute Immunabwehr. Man kann es nur vermuten.
Also es ist aber super individuell.
Ja, schon sehr. Und gleichzeitig gibt es das Phänomen des Aseptic Loosening, dass Implantate einfach gar nicht einheilen. Man setzt Implantate und verschraubt sie quasi im Knochen. Das ist die primäre Osseointegration, dass man das in den Knochen reinschraubt. Implantat dann ja wie so ein Schraubgewinde. Und damit ist das Implantat erstmal fixiert. Ne? Also es kann nicht direkt rausfallen. Was man dann möchte, ist, dass das Implantat richtig einwächst. Das bedeutet, dass sich wirklich die Knochenzellen richtig schön ans Implantat anlagern und damit verwachsen. Das ist, was wir haben wollen. Das ist die sekundäre Osseointegration. Und das passiert manchmal einfach nicht. Das kann unterschiedliche Gründe haben, dass Implantate dann nach kurzer Zeit rausfallen. Und wir nennen das ein Aseptic Loosening, weil es ist keine Infektion da gewesen. Es hat ja kaum ein paar Wochen irgendwie überlebt und ist dann einfach in toto komplett ausgefallen. Das wird dann eingeschickt zum Hersteller, ne, dass man das untersucht und versucht irgendwie rauszufinden, warum. Aber das gibt es auch bei anderen Implantaten im Körper. Das ist quasi wie so eine direkte Abstoßungsreaktion, wo man nicht genau weiß, warum findet das statt. Und auch da sind wir dran, das zu erforschen und hoffentlich eine Lösung zu finden, dass das nicht mehr passiert. Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, wenn sich eine Entzündung bildet, wird das Implantat erstmal entfernt und durch ein neues ersetzt oder wahrscheinlich, wie du es gerade schon gesagt hast, man erwägt, macht ein weiteres Implantat überhaupt nochmal Sinn oder würde man jetzt im Mund dann doch auf eine Vollprothese umsteigen? Aber das ist momentan quasi die Lösung, dass man wirklich sagt, es ist eine Entzündung, das Implantat muss jetzt erstmal raus.
Bei einer Entzündung, wenn das Implantat erstmal nur entzündet ist, muss es nicht direkt raus.
Dann kann ich es behandeln mit Antibiotikum, nicht?
Eventuell manchmal auch das. Es kommt darauf an, in welchem Stadium befindet sich das. Also wie stark ist die Entzündung schon fortgeschritten. Wenn es eine initiale, anfängliche Entzündung ist, lässt sich das gut behandeln, dass man das quasi wie bei einer Parodontitis, sagt vielleicht einigen auch was, dass man das erstmal so ähnlich versucht zu behandeln, um die Entzündung da rauszubekommen, um das Ganze wieder zu stabilisieren. Man kann es auch chirurgisch behandeln, dass man das quasi einmal aufklappt, dass man die Implantatoberfläche sieht, dass man da besser drankommt, damit man einmal, ich sag mal, von unten nach oben sauber machen kann, weil wir die Entzündung, die durch Bakterien verursacht wird, einmal unter Kontrolle zu kriegen. Je nachdem, wie lang das Implantat ist, wird das fest sein. Das ist, auch wenn es entzündet ist, ist das fest. Ein Implantat ist bis zum letzten Moment fest. Wenn es seine letzte Verankerung im Knochen verliert, wird es locker und dann muss es raus. Aber bis zu diesem Punkt, da haben wir eine Bandbreite von anfänglicher Entzündung bis so weit entzündet, dass man empfiehlt, es zu entfernen. Aber man schafft es schon, auch das zu therapieren, also dass man die Entzündung wieder rauskriegt. Es ist jetzt kein Todesurteil, wenn ein Implantat entzündet ist. Das ist zum Glück so, aber es gibt manchmal auch die Fälle, wo es halt nicht mehr machbar ist, das zu retten, wenn es zu weit fortgeschritten ist und man überlegen sollte, lohnt es sich, das jetzt einmal zu entfernen, dass es einmal verheilt und neu zu implantieren, dass man einmal auf Null zurückgeht. Das muss man wirklich ganz patientenindividuell entscheiden. Wie ist die Situation? Ist es ein Implantat? Hat der Patient vielleicht manchmal sogar 10 Implantate? Ne? Ganz, ganz individuell. Was ist in der Situation machbar und was ist die beste Lösung? Und ja, die Totalprothese, wenn keine Zähne mehr da sind, das ist die allerletzte Lösung. Wenn kein Implantat mehr da ist oder der Patient möchte keine Implantate, das gibt es natürlich auch. Die scheuen sich davor, weil das natürlich ein chirurgischer Eingriff ist. Aber mit Totalprothesen ist man einfach nicht festsitzend so versorgt, dass man optimal kauen kann. Also es ist meistens doch manchmal eine wackeligere Angelegenheit, gerade mit einer Unterkieferprothese. Und das sagen halt viele Patienten, da zur Unterstützung Implantate ist schon gut.
Ja, okay, verstehe. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann nimmst du uns mal mit in deinen Forschungsalltag.
Ja.
Nochmal zurück zu den smarten Implantaten. Du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen die Überlegung, dass die wie so eine Art Möglichkeit haben, in dem Fall einer Entzündung, also das heißt, Schritt 1 ist, das Implantat erkennt, hier entwickelt sich gerade was. Schritt 2 ist, es kann bereits schon irgendwie ein Medikament, etwas, was quasi schon Implantat vorliegt, irgendwie freisetzen.
Ja.
Also ich habe dazu 1000 Fragen, weil ich denke mir, es muss ja schon da sein. Das heißt,
ja,
es muss irgendwie ein universelles Medikament sein, was höchstwahrscheinlich greift.
Hm.
Aber wir haben ja schon jetzt mitbekommen, nicht jedes Medikament greift. Und es gibt auch definitiv Situationen, wo eben Antibiotikaresistenzen vorliegen.
Hm.
Das heißt, es kann nicht das eine Medikament geben, was definitiv funktionieren wird. Trotzdem muss ja in dem Moment eine Entscheidung schon getroffen sein, welches es ist, weil wir können ja nicht im Nachhinein dieses Schubfach wieder neu befüllen beziehungsweise nochmal anders befüllen. Zumindest ist das jetzt meine Theorie. Und dann denke ich mir auch in der Umsetzung, also wir gehen jetzt davon aus, das funktioniert. Medizin entwickelt sich ja permanent weiter. Das heißt, ich habe jetzt heute ein Implantat eingesetzt bekommen. mit der Option, dass in 10 Jahren da eventuell sich was entzündet und dann wird Medikament XY, was heute the key ist, in 10 Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht auch schon Alternativen da sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da eure Überlegungen? Wie ist da der aktuelle Schritt? Weil das ist natürlich ja jetzt absolute Zukunftsmusik. Das ist ja euer Best Case, dass das irgendwann funktioniert. Aber ich bin mir sicher, dass ihr genau diese ganzen Variablen mit im Blick habt, wenn ihr euch da was überlegt.
Ja, genau. Medizin entwickelt sich weiter. Das ist auch gut. Und wir wissen, bei Antibiotika gibt es sogenannte Breitbandantibiotika, die einfach relativ viele Bakterien gleichzeitig, ich sag mal, abtöten. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen so die erste Defense Line, dass wenn da was im Argen ist, die initiale Freisetzung von der Oberfläche des Implantats stattfindet und das dann ein Antibiotikum wäre, was halt erstmal so ein bisschen auf alles draufschlägt. Kann man sich jetzt erstmal so vorstellen. Das ist die First Line of Defense, ne, dass man erstmal so reagiert. Und das stimmt, das ist dann natürlich erstmal aufgebraucht. Deswegen gibt es die Überlegung halt von Pumpen, die dann nachfüllbar wären, wo man dann das Implantat, wo man oben ans Implantat rankommt, wenn man die Krone abnimmt und dann in das Implantat was nachfüllen kann. Und das wäre dann ganz abhängig davon, was wurde vielleicht vorher mikrobiologisch getestet, was brauchen wir und was ist State of the Art zu dem Zeitpunkt. Und das wäre dann zugänglich eben ja von der Zahnärztin, vom Zahnarzt aus, der oder die behandelt. Also es würde jetzt nicht das Implantat automatisch freisetzen, sondern das würde gezielt appliziert werden. Das heißt, das kann man dann steuern, was appliziert wird. Es gibt sehr, sehr viele Fragen in diesem Bereich.
Ja, kann ich mir also vorstellen.
Es ist wirklich extrem interessant, in welche Richtung sich das immer alles dann entwickelt. Und überhaupt erstmal chemisch soweit zu sein, dass man was hat, was sich dann auch von der Oberfläche, was sich überhaupt erstmal an die Oberfläche eines Implantats befestigen lässt. Also da gibt's, also haben wir jetzt auch Publikationen, wo das beschrieben ist, über welche Linker-Systeme dann chemisch was wie gebunden ist und wie dann abgespalten wird und, und. Also allein das war chemisch extrem schwierig und da, was ich von den Chemikerkollegen da mitbekommen habe, das war nicht einfach. Also allein das erstmal so umzusetzen, dass da überhaupt was dran gebunden wird an die Oberfläche, das ist schon Wahnsinn. Und auch diese Mikropumpen, also es ist ja alles klein, es ist ja extrem klein. Ein Implantat an sich, also wenn es 1 Zentimeter lang ist, ist schon lang. Also die meisten sind kürzer, also unter 1 Zentimeter, je nach individueller Knochensituation. Und auf so einer kleinen Fläche das so zu entwickeln, ist schon, ja, ist schon Wahnsinn. Also bin auch gespannt, wir sind jetzt in der zweiten Förderperiode, wie das Ganze weitergeht. Und wir sind in den In-vitro-Testungen jetzt dabei, dass wir diese Oberflächen testen, um zu schauen, funktioniert das alles so auch in vitro, also wirklich in so einem Implantat-Mucosa-Modell, was wir im Labor entwickelt haben. Und werden sehen, dass das dann als nächsten Schritt, wenn das funktioniert, ins Tiermodell geht. Und wenn das im Tiermodell auch funktioniert, dann wird es wahrscheinlich in die klinische Anwendung gehen können.
Ja.
An den Menschen.
Ja, ich dachte mir das vorhin schon alleine auf technischer Ebene, wenn ich andere Forschungen angucke oder Verena Schäper war ja selbst auch schon mal hier im Podcast zu Gast.
Ja.
Damals ging es aber um Cochlea-Implantate. Dann ist es ja alleine diese ganzen Sensoren mini, mini, klein hinzubekommen, dass das dann überhaupt auch freigesetzt werden kann, alles irgendwie ja dann in dem Moment automatisiert, klar mit irgendwie einem Startsignal, aber das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, das merke ich zumindest, habe ich das Gefühl, merke ich dir an, dass ihr im SFB aber so eine gute Kommunikation zwischen den Fachbereichen hinbekommen habt, dass ihr da auch einen Blick füreinander habt. Das macht ja interdisziplinäre Forschung irgendwie aus, die in der Biomedizintechnik, also ohne die geht's halt nicht. Aber ich glaube, der Erfolg hängt sehr stark davon, dass die Fachbereiche nicht unbedingt ExpertInnen in den jeweils anderen Bereichen werden müssen, aber dass sie zumindest ein Grundverständnis der jeweiligen Sachen irgendwie, der Fragen, der Thesen mitbringen oder irgendwann haben, weil die Kommunikation dadurch natürlich viel einfacher ist. Wenn du jetzt sagst, hier, ich habe das und das jetzt rausgefunden und das bringt das neue Problem mit auf, was können wir dann da irgendwie machen? Mhm. Und deine KollegInnen aus den anderen Fachbereichen verstehen, was du ihnen mitteilen möchtest und können dann vielleicht sagen, ah, auf technischer Seite, ich glaube das und das, das erleichtert natürlich unheimlich viel. Und das finde ich so spannend immer, wenn ich sehe, dass interdisziplinäre Forschung offensichtlich, ich sage immer, da gibt es ein gemeinsames Wörterbuch, weil jeder hat ja so seine Fachsprache und viele versumpfen dann ja auch so sehr in ihren Fachbereichen und das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr aber gemeinsam irgendwo was entwickeln wollt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall cool zu beobachten. Jetzt zurück zu deiner Promotion, weil wir haben uns jetzt ja viel um das große Ganze
unterhalten,
quasi gedreht, genau.
Der Background.
Ich finde es auch, ja genau, und ich finde es an sich auch immer wichtig, weil viele Leute natürlich, wenn es super spezifisch wird, verlieren sie schnell so den Blick für, wo findet das denn Anwendung? Das wissen wir jetzt definitiv. Du hast dir aber ja ganz klar Antibiotikaresistenzen angeguckt und du hast ein Jahr lang explizit im Labor geforscht. Was sind denn deine Erkenntnisse?
Ja, also ich stehe jetzt am Ende. Ich bin jetzt am Schreiben und bin bald hoffentlich fertig, sodass das Paper auch dann hoffentlich bald akzeptiert ist. Also das ist fertig, das muss nur noch akzeptiert werden. Das ist der aktuelle Stand. Und was ich gemacht habe, war viel mit Agarplatten am Anfang. Das ist das, was sehr, sehr intensiv war, zu schauen, dieser Stamm, den ich gefunden habe, der andere Bakterien auch beschützen kann, also wie so ein Protector Strain, macht er das mit allen Bakterien oder macht er das nur mit manchen oder wie ist das? Das heißt, das habe ich erstmal untersucht. Ich habe den als Hauptstamm genommen und habe das auf ganz vielen, ich weiß nicht, wie viele Agarplatten ich in meinem Leben schon ausgestrichen habe, aber es waren viele, erstmal geschaut, funktioniert dieses Cross-Protection-Phänomen bei anderen Bakterienstämmen auch, die wir im Mund haben. Das war eigentlich durchweg der Fall. Also wir haben dieses Phänomen beobachten können. Die Agarplatten hatten Antibiotikum drin und wenn man den normalen Bakterienstamm darauf ausgestrichen hat, ist nichts gewachsen. Da ist alles abgetötet worden. Wenn allerdings der Schützerstamm dann einmal mit durch die Agarplatte durchgestrichen wurde, konnte man schönes Wachstum neben diesem Helferstamm beobachten. Und das durchweg. Also der hat das Enzym Beta-Lactamase, was wir dann auch erstmal überhaupt testen mussten. Was macht der überhaupt? Also das Phänomen sehen wir, ja, aber was passiert da eigentlich mikrobiologisch? Was sind da die Abläufe? Das Enzym wurde freigesetzt und dadurch wurde das Antibiotikum kaputt gemacht. Das wurde hydrolysiert. Dann war alles kaputt und der Bakterienstamm konnte munter wachsen. Ein paar Testreihen habe ich das durchgetestet. Dann war klar, okay, das Phänomen, das lässt sich immer reproduzieren und mit diversen Stämmen. Und dann war die Frage, das ist jetzt ein Helferstamm, was ist denn mit anderen gramnegativen Enterobakterien? Also es ist hauptsächlich die Gruppe, um die es da geht. Und haben dann andere Stämme uns angeschaut, haben die gleichen Experimente durchgeführt und es war das gleiche Ergebnis. Also das wurden immer die Bakterienstämme drumherum beschützt. Und zu unterschiedlichen Ausmaßen, also manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Manchmal waren das sehr, sehr breite Bereiche um diesen Helferstamm drumherum, wo man gesehen hat, es wächst. Manchmal waren die ein bisschen schmaler. Und dann war die nächste Frage, okay, warum ist das denn so? Was ist da der genetische Hintergrund? Also wir wissen, es gibt dieses Enzym, aber dann sind wir ein bisschen mehr bei den Enzymen eingestiegen. Beta-Lactamasen, schön, aber es gibt da verschiedene Arten Beta-Lactamasen. Was machen die? Worin unterscheiden die sich? Und Subtyp über Subtyp, also da gibt's dann wieder eine riesige Bandbreite. Und je nachdem auch, wie dieses Bakterium genetisch aufgebaut ist, hat das eine normales, ich sag mal, Genmaterial, wo dieses Beta-Lactamase-Gen drin ist. Liegt das da einfach nur vor? Und wenn es aktiviert ist, produziert es Beta-Lactamase-Enzyme oder nicht? Oder ist das hyperexpressiv, sodass das quasi dauerhaft produziert wird? Oder haben wir mehrere Beta-Lactamase-Gene? Das gibt's auch. Also da ist schon eine riesige Bandbreite bei diesen Bakterien, was die überhaupt für Beta-Lactamase-Gene haben. Und welche Beta-Lactamase wir haben und wie viel produziert wird, davon hängt dann ab, wie groß ist dieses Cross-Protection-Potenzial. So, dann gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das ist sehr, sehr groß, dieses Thema. Aber was uns dann interessiert hat, wir waren nur auf der Agarplatte. Also wir haben das nicht in einem Biofilm-Modell gesehen. Wir waren nicht in einem Well-Plate. Also wir haben, ich sag mal, trockene Forschung gemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir nicht nur einen Stamm plus einen Stamm auf einer Agarplatte testen, sondern wirklich ein komplexes Biofilm-Modell entwickeln, wo wir verschiedene Bakterienstämme haben, plus den Helper-Strain, sagen wir dazu, also den Helferstamm, um das einmal zusammen zu sehen, so wie es im Mund eigentlich auch wäre. Ne? Wir haben Flüssigmedium, wir haben verschiedene Bakterienstämme, wir haben auch tatsächlich Biofilme genommen, die wir von Testprobanden einfach aus dem Mund genommen haben, also eine Real-Life-Situation, so wie wir es im Mund auch vorfinden würden. Und dann haben wir einen Helferstamm dazugegeben, haben geschaut, okay, passiert jetzt das Gleiche wie auf der Agarplatte? Und tatsächlich ist das so gewesen. Also es ist mit dem Antibiotikum und nur dem Biofilm, den wir dazugegeben haben, ist kein Biofilm gewachsen. Das war alles tot, das wurde abgetötet. Aber sobald der Helferstamm dazu kam, ist es, als wäre da kein Antibiotikum drin gewesen. Es ist einfach gewachsen. Also wir haben richtig schönen Biofilm gesehen. Und dann war die Frage, ja, ist ein Problem, weil wenn wir jetzt eine Infektion behandeln wollen, wo wir einen Bakterienstamm haben, der resistent ist und der uns das komplette Therapie kaputt macht, indem er einfach alles mitbeschützt, was machen wir denn dann? Und dann kamen wir auf eine potenzielle Therapie, und zwar mit Bakteriophagen. Das heißt, Bakteriophagen sind Viren, die spezifisch für Bakterien sind. Und Bakteriophagen sind, auf dieser Erde kommen mehr Bakteriophagen vor als Bakterien. Also auf Englisch sagt man the most abundant on Earth. Also ich habe gerade das deutsche Wort nicht für, aber es gibt massiv viele. Und das sind Viren, die wirklich nur Bakterien befallen und nicht Menschen. Also menschlichen Zellen können die nichts anhaben. Und wenn man weiß, welches Bakterium ist hier unser Problem, kann man einen spezifischen Phagen isolieren, einen Bakteriophagen isolieren. Und das ist das, was wir getestet haben. Wir haben für den Enterobacter-Stamm, den wir von Anfang an so als unseren Hauptstamm hatten, einen Bakteriophagen isoliert und haben die gleichen Experimente neu durchgeführt, auch mit dem Biofilm in den Wellplates, quasi als In-vitro-Experiment. Und was wir gesehen haben, ist, dass wenn der Bakteriophage mit dabei ist, dann kann das Antibiotikum wieder wirken, weil der resistente Stamm das nicht mehr zerstören kann. Also es ist quasi so eine Kaskade an, wenn das so ist, dann ist das so und so. Also was wir eigentlich wollen, ist die Wirkung des Antibiotikums. Das kann nicht wirken, wenn der Enterobacter eine Beta-Lactamase produziert. Aber wenn der Bakteriophage Enterobacter tötet, der dann nicht mehr Beta-Lactamase produzieren kann, der das Antibiotikum zerstört, dann kann das Antibiotikum wieder wirken. Also es ist diese Kaskade, die aber funktioniert. Und das ist, was wir auch weiter noch untersuchen und auch bei uns im NIFE erforscht wird, ist die Bakteriophagentherapie. Und das ist in der anderen Abteilung der Herztorax-Transplantationschirurgie auch schon Therapie gewesen in der Klinik, die angewandt wurde bei Patienten, die Infektionen hatten, die nicht mehr auf konventionelle Antibiotikatherapien reagiert haben, die ansonsten verstorben wären. Da gibt es, meine ich, 66 Fälle, die behandelt wurden, rein innerhalb der Universitätsklinik, weil das noch nicht marktfähig bislang war. Da sind die aber gerade dran, dass Patienten geholfen werden kann, auch wenn kein Antibiotikum mehr hilft. Das ist jetzt sozusagen das Nächste, womit wir uns beschäftigen. Also Bakteriophagentherapien, ja.
Also das heißt, auf der einen Seite haben wir die Bakteriophagen, die Bakterien, die zur Entzündung führen, bekämpfen, aber es funktioniert noch oder nie oder nicht ausreichend genug, ohne dann noch zusätzliches Antibiotikum. Verstehe ich das richtig?
kommt auf die Infektion drauf an.
Okay.
Wenn es eine Monospezies-Infektion ist, reicht es, denjenigen zu bekämpfen, der alleinig für diese, ja, die Problematik, beispielsweise irgendeine Lungenentzündung, die von einem Pseudomonas-Erreger oder so ausgeht. Wenn da nichts gegen hilft und wir wissen, der Pseudomonas ist derjenige, der resistent ist, da hilft nichts gegen, dann reicht es, wenn man den mit einer bakteriophagen Therapie einmal killt, so einfach gesagt, und den einmal auslöscht. Wenn es aber eine Multispezies-Infektion darstellt, wie beispielsweise, wenn da ein Biofilm vorhanden ist und sich da ein Erreger drin versteckt, der resistent ist, den man aber erstmal töten muss, dann kann man den einen, wo man weiß, dass der resistent ist, einmal mit den Bakteriophagen erledigen. Und bei den anderen, wenn da noch andere Spezies beteiligt sind, die ja nicht resistent sind, dann kann man eine Kombinationstherapie mit einem Antibiotikum machen, dass man beides angeht. Ne? Einmal den Resistenten, der vielleicht dadurch, dass er resistent ist, auch noch andere um sich herum schützt, eliminieren. Und dann die, die eigentlich susceptible, also so ansprechen würden auf Antibiotika, die können wir mit dem Antibiotika dann einmal platt machen. Ja, da kommt es auf die Infektion drauf an. Also man muss den Erreger erstmal identifizieren. Ja, da kommt man nicht drum rum. Es gibt sowas wie auch Bakteriophagen-Cocktails. Das heißt, da hat man einfach eine Mischung an Bakteriophagen, die man zusammengestellt hat und hofft, dass dann davon einer dabei ist, der den erwischt. Aber besser ist es tatsächlich, den einmal vorher zu identifizieren.
Mhm. Verstehe. Grundsätzlich kommen ja die Bakterien aus dem Darm wahrscheinlich primär über schlechte Körperhygiene überhaupt in den Mund. Also so wie man das auch kennt, dass wir das an Einkaufswagen, an Telefon oder im männlichen Bart vermehrt finden, hat das etwas damit zu tun, dass wir uns häufiger die Hände waschen sollten. Und so kommt es wahrscheinlich dann auch vermehrt eben in den Mund. Das heißt, es ist auch was, wo wir gar nichts per se gegen machen können.
Jein. Also man kann nicht komplett steril leben. Das funktioniert einfach nicht. Das ist utopisch und das wollen wir auch gar nicht, weil es auch nicht gesund ist. Ne? Also wir brauchen irgendwie immer so eine Symbiose und so ein Gleichgewicht. Aber was man schon tun kann und was auch durchaus Sinn macht, es gibt Veröffentlichungen dazu, wie es dann dazu kommt, dass die Darmbakterien im Mund landen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und da hat man herausgefunden, dass das über hauptsächlich häusliche Hygiene ist, gar nicht so viel über jetzt dadurch, dass man einkaufen war und vielleicht im Anschluss ein Eis isst und sind die Bakterien so in den Mund gelangen, sondern dadurch, dass häufig Zahnbürsten nicht ganz unweit entfernt stehen von Toiletten und die Toilettenspülung, sogenannte Toilet Fumes, durch das Badezimmer schleudert, wenn man den Toilettendeckel nicht schließt und das sich schön verteilen kann, unter anderem auf den Zahnbürsten.
Und da gibt es ganz fürchterliche Videos auch zu. Seitdem ich das gesehen habe, mache ich das immer überall zu, weil das wirklich, es gibt quasi wie so Tatort-Videos, wo das dann auch mit speziell Licht und dann denkt man sich, um Himmels Willen, das kann gar nicht wahr sein, wo das alles landet.
Ja, richtig. Ja. Exakt. Und da habe ich auch ein paar sehr eklige Paper zugelesen und dachte mir, oha. Und überall, wo ich jetzt hingehe und offene Toilettendecke sehe, da kriege ich schon die Krise. Also es muss ja nicht mal die Zahnbürste sein. Es reicht ja auch schon, wenn das Händehandtuch da hängt.
Ja.
Ne? Und das Händehandtuch hängt da halt nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch mal ein paar Tage mehr. Und das ist schön warm vielleicht im Bad, das ist feucht, ne? Das ist eine super, super Gelegenheit für Bakterien, sich da auch zu vermehren. Und als nächstes, wäscht man sich die Hände, trocknet sich die Hände ab, geht in die Küche, nimmt ein bisschen, keine Ahnung, Gürkchen, Karotten, Fingerfood. Also es gibt diverse Möglichkeiten, ne? Aber das ist das, was so am gängigsten ist. Und das sind natürlich auch die Erreger, die sich sehr, sehr gut angepasst haben und auch nicht so leicht tot zu kriegen sind. Ne? Die überleben auch problemlos mal 100 Tage auf irgendeiner Oberfläche, ohne dass die da sterben. Hm. Also die sind natürlich schon vom Prinzip ein bisschen stabiler. Ne? Das sind jetzt keine Bakterien, die sofort irgendwie sterben, wenn die keine Nahrung bekommen, sage ich mal ganz salopp, die haben schon Überlebenswillen, die schaffen das auch auf einfach nur Hospital Surfaces. Da gab es ein Paper, da hat man mal geguckt und die waren schon hartnäckig, ne? Das sind schon die, die wirklich, die fies sind. Aber ja, man kann durch häusliche Hygiene, gerade was so die Badhygiene vielleicht angeht, die Badezimmerhygiene, schon ein bisschen was ausschließen, was man dann
Ja.
sich so selbst in den Mund befördert, ja.
Jetzt sind wir
Ja.
recht fortgeschritten. Ich finde es super spannend, weil ich dachte
Ja.
mir gerade auch, wie interessant das ist, dass nun ausgerechnet diese Bakterien ja offensichtlich die anderen bei uns im Mund vor der Antibiotikabehandlung beschützen, in Anführungsstrichen, weil es gibt natürlich auch unter Bakterien Rivalitäten. Die einen können miteinander, die anderen nicht. Die anderen eliminieren die anderen, um zu dominieren, um stärker da zu sein. Da frage ich mich jetzt ja gerade wieder,
Ja.
profitieren vielleicht dann in dem Moment die Bakterien aber nun von den anderen, die auch da sind, und macht es deshalb Sinn, dass sie dabei unterstützen, gegen das Antibiotikum zu bestehen? Aber ich befürchte, dass wir uns hier richtig verlieren, weil es
Ja, es kann sein.
unheimlich spannend ist. Deshalb, ich knüpfe nochmal da an, wo du gesagt hast, das ist das, wo wir jetzt stehen und wo es in Zukunft weitergeht. Ganz plumpe Überleitung. Wie geht's denn bei dir weiter? Du
Ja.
hast jetzt gesagt, du stehst am Ende,
Ja.
du hast jetzt noch ein Paper, danach ist die Promotion beendet. Für viele
Ja.
hört dann auch irgendwo das Forschungsleben auf. Also Verträge enden nicht von heute auf morgen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich erstmal noch deine Anstellung haben. Hast du denn vor, dass du noch sagst, oh, der Postdoc, der reizt mich, oder grundsätzlich hat die Forschung mich jetzt für sich gewonnen und ich überlege sogar, das weiterzumachen. Vielleicht habilitiere ich ja sogar irgendwann, und jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, in einem Jahr als Zahnärztin klassisch in der Praxis oder selbst hier in der Klinik nur tätig zu sein. Wie ist da so deine momentane Stimmung zu?
Also ich habe diverse Projekte, die auf jeden Fall weitergeführt werden können und werden auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht nur das, was ich jetzt aktuell für meine Promotion gemacht habe mit den Fragen. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Da wird es weitere Experimente geben und auch bestimmt weitere Doktorarbeiten auch noch entstehen. Oder die Implantatoberflächenmodifikation im Rahmen des Sonderforschungsbereichs. Das geht natürlich auch weiter. Das wird auch ins Tiermodell gehen. Wahrscheinlich werde ich das dann auch mitmachen, weil ich den Tierschein gemacht habe und dann erstmal an Ratten geplant, vielleicht die Implantate inseriere, die dann mit den Oberflächenmodifikationen entwickelt werden. Also das ist auch Zukunftsmusik, aber das muss passieren, bevor das in den Patienten geht. Von daher die Forschung, da würde ich auf jeden Fall weiter bleiben, ne, mit den Projekten, die hier eh schon laufen. Und an der Universitätsklinik wäre es auch möglich, dass das so weiterläuft. Ich sage niemals nie. Ich bin offen für alles. Ich nehme die Chancen wahr, so wie sie kommen. Das habe ich bislang immer so gemacht und es hat gut funktioniert. Und wenn sich das ergibt, auch nach meiner Promotion, dass ich weiter in den Projekten arbeiten kann, weiterhin so arbeiten kann als klinischen Scientist, sowohl mit Patienten als auch mit den Studierenden als auch mit der Forschung, werde ich das sehr gerne machen. Und kann mir alles vorstellen. Also prinzipiell schließe ich gar nichts aus. Ich kann mir es vorstellen, als Postdoc zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, zu habilitieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in die Praxis zu gehen. Das ist dann wirklich ganz abhängig davon, welche Tür sich am ehesten öffnet. Und ja, so ist das Leben.
Ja, aber
Ich
voll
würde
schön.
mich,
Also
ja.
ich glaube, du hast so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es Luxus beschreiben kann, aber viele hadern ja so ein bisschen mit der Entscheidung, bleibe ich jetzt in der Forschung, weil die Anstellungsverträge
Ja.
natürlich für viele nicht unbedingt attraktiv sind. Aber bei dir ist es ja automatisch Minimum zweispurig aufgestellt. Also du bist ja nicht nur an der Uni angestellt, sondern du arbeitest halt auch in der Klinik, und die Forschung
Ja.
funktioniert auch nur in dieser Kombination.
Ja, eben,
Und
genau.
das hat natürlich eine gewisse Mehrsicherheit, sage ich mal. Und ich weiß
Ja.
gar nicht, wie es bei dir in der Zahnmedizin ist. Das ist auch manchmal so ein Grund, warum Leute sich gegen die Forschungskarriere entscheiden, weil sie sagen, oh, die klassischen Karrieren setzen irgendwie voraus, dass ich nochmal den Standort wechsle, dass ich mindestens 1 bis 2 Jahre in übersehe, nochmal forsche oder einfach mal einen anderen Forschungskontext erlebe. Ja. Und das muss im Ausland sein und das schließe ich aus. Also gerade hier oben im Norden lieben viele ihr Meer und ihre Ostsee oder ihre Nordsee und dann wollen sie auf keinen Fall nochmal weg. Und das klingt jetzt bei dir auch nicht so, als ob das jetzt so ein Must ist, um theoretisch irgendwann habilitieren zu können, sondern eher so ein nice to have, wenn du es dir vorstellen kannst. Ja. Oder schätze ich das falsch ein?
Alles kann, nichts muss, würde ich sagen. Also ich bin offen, wenn sich sowas ergeben würde, dass ich das mache. Aber es ist nicht so, dass das, so sehe ich das jetzt zumindest aktuell, dass das zwingend notwendig ist. Weil viele machen das gerne und manchmal bringt es sicherlich auch Vorteile mit sich. Ich war allerdings schon im Ausland in meiner Schulzeit und deswegen habe ich jetzt vielleicht auch nicht so den primären Drang, nochmal irgendwie länger ins Ausland zu gehen, was viele haben, was ich auch weiß von anderen Kommilitonen, die sagen, ich war noch nie länger im Ausland, das würde mich schon reizen, ich möchte das nochmal machen. Da ich das schon gemacht habe und schon 10 Monate im Ausland war, jetzt zwar nicht für die Forschung, aber generell habe ich vielleicht nicht mehr so diesen primären Drang, das mal zu machen. Wenn sich da aber was ergeben würde, würde ich vielleicht auch sagen, das mache ich nochmal. Ob sich das so gut in den Klinikalltag integrieren lässt, weil wir behandeln und nicht nur rein forschen, muss man gucken. Das muss gut geplant sein. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt rein von der Forschungsseite irgendwo hingeht in ein anderes Labor, weil man mit den Patienten nochmal anders gebunden ist. Also ich denke, dass vielleicht im medizinischen Bereich das nochmal etwas schwieriger wäre, das wirklich so umzusetzen, als es vielleicht im reinen Forschungsbereich möglich wäre. Aber prinzipiell unmöglich ist es nicht. Und wenn sich das Richtige ergibt, würde ich es auch machen. Also ich würde es nicht komplett ausschließen. Ja, das ist der aktuelle Stand.
Ja, aber schön. Du bist auf jeden Fall, also das ist ja, und ich will den Podcast gar nicht unbedingt negativ enden, aber vielleicht mit der Kontroverse einfach offen lassen. Es gibt viele Leute, die am Ende ihrer Promotion stehen und nicht so viele Perspektiven, glaube ich, haben, die du hast. Und das ist einfach, das ist schön zu hören. Du hattest jetzt die Möglichkeit, diese Promotionszeit zu genießen, hast unheimlich viele Projekte irgendwie mitbegleiten können, auch neben deiner Promotion plus den klinischen Alltag. Das hört sich unheimlich vielfältig auch einfach an, in dem, was du machst mit den Leuten, mit denen du im Austausch bist. Ja. Und zusätzlich hast du darüber hinaus mehr oder weniger wirklich so den Fächer an Optionen, wo es danach weitergeht. Und ich glaube, das ist eben nicht bei allen so. Und von daher freue ich mich sehr für dich.
Danke.
Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick heute in dieses sehr, sehr spannende Thema, in deine Forschungsarbeit. Ich drücke jetzt mal die Daumen fürs letzte Paper.
Ja, danke.
Und
es gibt schon ein Preprint, also es ist ein Preprint da, aber deswegen darf ich das jetzt auch alles schon so alles hier erzählen. Es ist aber das Preprint jetzt quasi nochmal komplett umgeschrieben und das erscheint dann nochmal als Paper demnächst hoffentlich.
Ist es bei dir auch so, dass du quasi 3 Paper insgesamt veröffentlichen musstest, um am Ende ein Gesamtabschlusswerk zu haben oder wie ist es bei dir in der Zahnmedizin?
Da ist es so, dass man kumulativ 1 Paper braucht tatsächlich und nicht 3. Ich weiß, dass es in den Naturwissenschaften 3 sind. In Zahnmedizin für den Dr. Med.Dent ist es 1 Paper. Ich könnte wahrscheinlich aus meinem Paper 3 machen, wenn ich es wollte. Es wird jetzt ein großes, aber nein, an sich ist es jetzt 1 Paper und dann der Rahmen drumherum. Ja.
Ja. Also ich komme ja beispielsweise aus den Geisteswissenschaften, da schreibt man ja am Ende eine Monographie und die nach oben ist auch Luft bis, also ich habe schon Promotionen, keine Ahnung, 300, 400 Seiten gesehen und trotzdem, also es gibt eine Mindestanzahl, aber nach oben ist alles möglich.
Ist alles offen.
Also, genau, da gibt es auch keine Vorherveröffentlichung, vielleicht hat man mal einen Artikel geschrieben oder so, aber da ist dann am Ende dieses eine Werk.
Ja.
Na gut, dann wie immer. Falls jetzt da draußen ZuhörerInnen sind, die sagen, die Stunde ging hier so schnell um, ich habe aber doch noch ein paar Fragen an Amy, gerade weil es natürlich so viele Möglichkeiten gegeben hätte, an denen wir noch in eine andere Richtung hätten abbiegen können, ich möchte da gerne noch mehr zu wissen, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei ihr melden. Ich packe ihre Kontaktdaten in die Shownotes. Wenn ihr jetzt selber irgendwie am Ende eures Studiums steht und sagt irgendwie, oh, das Thema Implantate interessiert mich total, der Standort Hannover scheint dafür der richtige zu sein, dann könnt ihr euch natürlich auch damit gerne beschäftigen. Auch da findet ihr alles in den Shownotes. Wenn ihr noch mal mehr zu anderen Implantaten hören möchtet, dann hört gerne auch in die Folge mit Verena rein, wo es eben um Cochlea-Implantate ging. Das ist jetzt zwar schon eine Weile her und ich bin mir sicher, sie stehen inzwischen schon ganz woanders. Also es ist mindestens 2 Jahre her, aber ich glaube, es gibt auch noch mal einen schönen Einblick, was es eben sonst auch noch in Hannover gibt. Und mir bleibt nur, freut euch auf die nächsten 2 Folgen in 2 Monaten. Da werden wir uns mit medizinischer Robotik beschäftigen. Also wir verlassen das Thema Implantate. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und vielen, vielen Dank dir, Amy, für deine Zeit. Und alles Gute und bis ganz bald.
Ja, tschüss. Sehr gerne. Danke. Tschüss.